Ja, ich habe euch mitgebracht als Thema, was geht mich Israel an? Ich habe es nicht angemacht. Jetzt. Aktuelle Lage, also vier Bereiche habe ich eingeteilt heute. Aktuelle Lage in Israel, wie geht es Israel heute? Terrorstrukturen und Finanzierung. Dann die Frage, warum Israel speziell für Christen wichtig ist. Und viertens die Schuldfrage. Aktuelle Lage in Israel. Wir haben einen brüchigen Waffenstillstand. Irgendwie funktioniert es nicht, obwohl ich es jetzt angemacht habe. Höher zielen? Noch höher zielen? Also wir haben den brüchigen Waffenstillstand seit Oktober 25. Aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Ich habe ein spezielles Thema mitgebracht, eine neue Herausforderung, die es gibt, die Einwanderungswelle. Israel erlebt seit dem 7. Oktober 23 eine gewaltige Einwanderungswelle. Jetzt macht ihr es weiter für mich, dankeschön. Dann machen wir das irgendwie so symbolisch, ja, dann macht ihr es immer weiter, okay. Also circa 50.000 Einwanderer sind dazugekommen seit dem 7. Oktober. Bei 10 Millionen Einwohnern, muss man sich das mal überlegen, habe ich mal nachgerechnet, sind 0,5%. Israel ist nur so groß wie das Bundesland Hessen. Da ist es also eine gewaltige Herausforderung. Die Jewish Agency rechnet mit 300.000 Einwanderern in den nächsten 5 Jahren. Und wir in Deutschland wissen, was da für Herausforderungen dahinter stecken. Die Menschen kommen ohne Sprachkenntnisse. Die meisten Juden, die nach Israel auswandern, können nicht besser Hebräisch als der Durchschnitt hier. Du jetzt mal ausgenommen, du hast es ja studiert. Ja, und es kommen 3 Generationen, die alle integriert werden müssen, vom Enkelkind, den Eltern bis zu den Großeltern. Und ja, das muss man alles erstmal schaffen, integrationsmäßig. Sie kommen mit Kindern, hier sieht man Bilder vom Abflug in Paris, ist ein Flug, ein Sonderflug, den wir im Sommer begleitet haben. Sie kommen mit Kindern in ein Kriegsgebiet. Ich habe euch Fotos mitgebracht aus dem Jahr 25, also letztes Jahr. Da war ja, Israel ja noch im Gaza-Krieg und auch dann dieser 11-Tage-Krieg gegen den Iran. Hier sieht man Überreste von dem Reha-Zentrum, das wir unterstützt haben. Jetzt unterstützen wir es beim Wiederaufbau für schwerstbehinderte Kinder. Ist auch gezielt angegriffen worden. Das sind ballistische Raketen aus dem Iran gewesen, die also auch gezielt ihr fliegen können. Und hier sieht man eine Klinik in Beersheba. Dann haben wir hier ein Wohnviertel in Beersheba, eins bei Tel Aviv. Und hier sieht man den Alltag auch unabhängig, das war schon vor dem 7. Oktober so, unabhängig jetzt von diesen Kriegen, vom letzten Jahr. Auf diesem Plakat, was ihr wahrscheinlich nicht jetzt lesen könnt, ich lese es euch vor. Es gibt immer wieder so Schilder, je nachdem, wo du dich aufhältst, vor allem in der Nähe vom Gazastreifen. Es kommen immer wieder mal Raketen sogar aus dem Gazastreifen. Da steht drauf, wie viel Zeit du hast, wenn eine Rakete kommt. Steht also raketengefährdetes Gebiet. Und an diesem Ort, das war das Supernova Festival Gedenkstätte, hast du 15 Sekunden Zeit, einen Bunker zu finden. Und da hat es natürlich nicht genug. Auf diesem großen Gelände hat es ein paar einzelne Bunker. Und wenn du es nicht schaffst, steht auf diesem Plakat drauf, dann sollst du dich auf den Boden legen, sollst deinen Kopf bedecken mit deinen Armen, 10 Minuten lang so liegen bleiben. Warum 10 Minuten? Israel hat diesen Iron Dome, dieses Raketenabwehrsystem, das sehr gut funktioniert. Das schießt die feindliche Rakete in der Luft ab. Aber diese Raketen, die lösen sich dann nicht in Luft auf, sondern die explodieren, schießen erstmal Richtung Weltall und fallen dann eben bis zu 10 Minuten danach noch auf die Erde in ihren Einzelteilen. Und dann kann man sich vorstellen, wenn man da auf dem Boden liegt und man bedeckt seinen Kopf, das hat auch nur eine homöopathische Wirkung. Das ist also das Land, das viele Juden jetzt als Ziel haben, wo sie hingehen. Ja, warum tun sie das? Das hebräische Wort für Einwanderung oder Auswanderung von Juden nach Israel heißt Aliyah. aber es steckt hinter dieser neuen Aliyah-Welle kein religiöses Motiv bei den wenigsten. Sie kommen mit ihren riesen Kofferbergen und One-Way-Ticket, weil es eine Flucht ist aus Israel, aus Europa. Man muss es mal ganz klar benennen, Juden in Europa sind wieder auf der Flucht vor Judenhass. Vorreiter, trauriger Vorreiter ist Frankreich, aber Großbritannien liegt da auch dicht hinten dran. Aus Frankreich habe ich euch aber ein paar Zahlen mitbringen können. Da haben wir einen Rückgang der jüdischen Gemeinschaft. Da hatten wir im Jahr 2000 750.000 Mitglieder, die größte Community, jüdische Community in Europa. Und 23 waren es 500.000. Da sieht man den gewaltigen Schwund, der da stattfindet. Die gehen nicht alle nach Israel, denn wie gesagt, die meisten sprechen kein Hebräisch. Und neu anzufangen in einem Land, wo nicht nur die Kultur ganz anders ist, sondern eben auch die Sprache nicht verstanden wird und Krieg herrscht, es steht nicht oben auf der Liste. Aber mit den Juden, mit denen man spricht, die dann eben doch nach Israel gehen, die sagen, wo sollen wir denn sonst hin? Es ist letztlich überall das Gleiche. Was ich auch als sehr trauriges Thema finde, wir unterstützen das allerdings von der ICJ, weil es eben notwendig ist, leider die Jugend-Aliyah. Das heißt, ihr seht hier so ein Foto von Jugendlichen, die nach Israel auswandern, ohne Eltern, ganz allein. Die gehen dahin, machen erstmal einen Schulabschluss. Ja, noch eins weiter bitte. Das heißt, Eltern vertrauen ihre Kinder einem Land alleine an, das mitten im Krieg ist, und zwar inklusive Wehrpflicht. Die machen ihren Schulabschluss oder Uni-Abschluss und dann wartet erstmal Wehrpflicht auf sie. Und das heißt, es kann sein, dass dein Kind dann im Gazastreifen im Häuserkampf landet. Und trotzdem ist die Situation hier in Europa so schlimm geworden, dass die Eltern sagen, mein Kind ist immer noch besser da in Israel, in diesem Land aufgehoben. Was ist die Ursache der Flucht aus Europa? Auch hier ist es wichtig, die Gründe klar zu benennen und nicht schön zu reden. Und die Ursache ist linker und islamischer Antisemitismus. Ich will da jetzt nicht die Gefahr von rechts kleinreden, aber es ist das, was wir in der Realität erleben, was die Juden in der Realität erleben und was auch wir als Unterstützer der jüdischen Community erleben. Die Hauptbedrohung und die Aggression kommt von linker Seite und von islamistischer Seite. Ich habe euch hier ein Zitat mitgebracht vom Chef der jüdischen Allgemeinen. Es sind Islamisten, säkulare Muslime und Linksextreme, die uns das Leben zur Hölle machen. Also nicht nur jetzt meine Erfahrung, sondern tatsächlich das, was in der Realität stattfindet. Bitte weiter. Freies jüdisches Leben ist in Deutschland vielerorts nicht mehr möglich, muss man klar sagen. Und Professor Wolfson, der in Deutschland einer der berühmten Historiker ist, er sagt, die Juden werden Deutschland verlassen. Und das ist auch das, was wir mitkriegen, wenn wir mit unseren jüdischen Freunden reden. Die denken alle ans Auswandern, nur wissen sie eben nicht wohin, weil sie nicht unbedingt nach Israel wollen. Wir erleben eine extreme Zunahme an Gewalt und eben Antisemitismus, Judenhass seit dem 7. Oktober. Ihr kennt die Bilder wahrscheinlich. In Berlin ist das Massaker gleich am 7. Oktober mit Süßigkeiten gefeiert worden. Ich habe euch hier mitgebracht ein Bild rechts von einer Firma bei Stuttgart. Die haben die Israel-Fahne aus Solidarität gehisst nach dem 7. Oktober und dann ist ihr Unternehmen angezündet worden. Wir haben also eine Zunahme an Brutalität und Gewaltbereitschaft. Auf den Straßen, an den Schulen, an den Unis, und es ist fast nicht mehr möglich für jüdische Studenten an Unis zu studieren, wenn bekannt ist, dass sie Juden sind. Ich habe euch hier ein Video mitgebracht von einer Israel-Mahnwache aufgenommen in Köln. Ich sage ein paar Worte dazu, bevor wir es abspielen lassen. diese Mahnwache, das waren vielleicht 6, 7 Frauen, die dort standen und nichts anderes gemacht haben, als christliche Lieder, als Friedenslieder zu singen und an die Geiseln, die damals noch im Gazastreifen waren, zu erinnern. Sie haben das wöchentlich gemacht, diesen Mut aufgebracht. Und warum es Mut kostet, seht ihr gleich auf diesem Video. Es hat eine sehr schlechte Qualität. Man sieht kaum was, was daran liegt, dass die Frau, die das aufgenommen hat, sich nicht einmal getraut hat, ihr Handy da zu zeigen, dass sie das aufnimmt. Es sind ringsum diese kleine Mahnwache Hunderte Pro-Palästina-Demonstranten, die diese Frauen niedergebrüllt haben. Man sieht eben diese Angst der Frauen anhand dieser Videoaufnahme, dieser Versteckten. Die Frauen selber sind aufgenommen worden. Da gibt es viele, die dann dastehen, das filmen und dann online stellen, damit die Frauen dann auch gesehen werden von der anti-israelischen Gemeinschaft. Und das Gefährliche ist nicht, in diesem Moment da in der Fußgängerzone zu stehen, das ist Polizei mit dabei, sondern diese Frauen müssen ja hinterher durch die Fußgängerzone laufen, sind vielleicht morgen beim Einkaufen, wissen nicht, wem sie begegnen, der sie vielleicht wiedererkennt und dann ihnen was auch immer vielleicht antut. Jetzt lassen wir das Video mit.
Was ich freundlich finde, ist, dass sie angefangen haben zu singen und ihr davon die ganze Zeit still war. Wo sind die denn?
Ich will euch zeigen, es kostet wieder was, zu Israel, zu den Juden zu stehen, zum jüdischen Volk. Es kostet wieder was. Und das ist eine Herausforderung unserer Zeit, auch an uns Christen. Ja, was tut die deutsche Politik? Sie tut zu wenig und das Wenige, was sie tut, das tut sie zu spät. Die Hamas beispielsweise ist erst im November 23 verboten worden in Deutschland, obwohl es vorher schon klar war, dass es eine Terrororganisation ist. Bis dahin durften sie ungehindert Mitglieder anwerben in Deutschland, Spenden einsammeln und nach Gaza überweisen an die Hamas. Es gibt geheime Waffenlager in ganz Europa, weiß man. Das sagt nicht ich, das sagt unser Verfassungsschutzbericht. Aber ich sage euch, diese geheimen Waffenlager in Europa, die werden nicht für einen sogenannten Freiheitskampf im Gazastreifen vorgesehen sein. Damit hat die Hamas etwas anderes vor. Es ist auch eine Gefahr für Nichtjuden. Es ist auch was, was man mal klar benennen muss. Nicht nur Juden sind gefährdet, auch Nichtjuden sogar. Nichtjuden, die sich gar nicht für Israel interessieren. Also selbst wenn man sagt, Israel interessiert mich nicht und dann geht es an mir vorbei und ich habe dann damit nichts zu tun. So ist es leider auch nicht. Ziel dieser Islamisten ist nämlich nicht nur, sind nicht nur Juden und es ist kein Freiheitskampf, sondern es geht um mehr. Man hört es auf den ganzen Demonstrationen, die pro-Palästina waren. Immer wieder gab es Aufrufe zu einem Kalifat und zur Islamisierung weltweit. Das ist das eigentliche Ziel, das hinter diesen ganzen islamistischen Terrororganisationen steckt. Israel ist nur der Anfang. Genau. So, und was wir auch erleben ist, kann man bei Open Doors nachlesen, eine weltweite Zunahme von Gewalt gegen Christen. Auch das ist ein Thema, das in unseren Mainstream-Medien praktisch keine Erwähnung findet. Ich habe euch hier ein Foto mitgebracht von unserem Rabbinerfreund Trepnik aus Ulm. Er kam hier auf eine Veranstaltung, eine Solidaritätsveranstaltung für Israel, für die jüdische Gemeinschaft, um sich zu bedanken. Und das ist noch unvorstellbar gewesen vor dem 7. Oktober 2023. Es war eine Gebetsveranstaltung. Da waren also Juden der Ulmer Gemeinschaft und Christen, 1000 etwa, wir waren etwa 1000 Leute, auf dem Münsterplatz in Ulm. Und wir haben öffentlich für Israel gebetet. Und hier sieht man auch hinten im Hintergrund, wenn ihr es lesen könnt, das sind Auszüge auf Plakate aus dem Neuen Testament über Jesus und so weiter. Und trotzdem kam der Rabbiner, um sich zu bedanken, stand da. Und einer der Sätze, die er sagte, ist: Das Erschreckende ist nicht die Lautstärke des Hasses, sondern das Schweigen derer, die ihn hören, das Schweigen der Mitte. Was wir auch erleben, ist eine Verzerrung der Realität in Politik und Medien. Was eben immer wieder auftaucht, ist diese Hamas-Propaganda, die teilweise ungefiltert da wiedergegeben wird. ZDF musste dann mal einräumen, in Gaza getöteter Mitarbeiter war Hamas-Mitglied. Man muss ganz klar sagen, alle Journalisten, die im Gazastreifen tätig waren, waren mit der Hamas involviert, sonst hätten sie da gar nicht keine zwei Tage überleben können, wenn sie auch nur ein bisschen abseits der Hamas-Linie berichtet hätten. Ja, Übernahme Hamas-Propaganda, genau, einseitige verzerrte Darstellung. Deswegen ist die Erinnerung an Fakten wichtig. Will ich ganz kurz in zwei Folien nochmal darauf zurückkommen. Wie ging das los im Gaza, der Gaza-Krieg? Das war der 7. Oktober, der Angriff auf Kibbuzim und auf das Musikfestival. 3000 Raketen in wenigen Stunden, 1200 Menschen sind ermordet worden, 251 Menschen sind in den Gazastreifen verschleppt worden. Hier sieht man ein Bild, ein blutdurchtränktes Kinderbett. Ich habe es gestern Abend auch schon gezeigt. Kinder waren nicht zufällige Opfer, sondern die sind absichtlich von den Terroristen ermordet worden. Genau, das erwähnte ich schon. Ja, was ist danach passiert? Es kam zu einem Existenzkampf Israels. Israel ist aus allen möglichen Richtungen angegriffen worden. Wir saßen dann im Schutzbunker, wenn wieder Raketenalarm war, und dann hat man überlegen können, wo kommen die Raketen jetzt her? Aus dem Gazastreifen oder vom Libanon, von der Hisbollah, vom Iran oder auch aus dem Jemen. Was man hier sieht auf dem Foto ist der Felsendom und darüber dann die Raketen. Ja. Und alle Angriffe, die da erfolgten, waren ohne, dass Israel vorher angegriffen hätte. So. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, Terrorstrukturen und Finanzierung. Hier sieht man einen dieser Terrortunnels, die von der Hamas gebaut worden sind. Eine zentrale Rolle spielt die UNRWA dabei, das ist das Hilfswerk für Palästinenser der UNO. Und Deutschland ist einer der größten Geldgeber dieses Hilfswerks. Und was wir so finanzieren mit unseren Steuergeldern, habe ich euch hier auf dem Foto mitgebracht. Das sind Raketenabschussrampen auf einem Schulgelände der UNRWA. Die ganzen UNRWA-Immobilien sind genutzt worden als Stützpunkte für eben Waffen, für Raketenabschussbasen, für, ja, die fand man in Kindergärten, in Kliniken, überall fand man Hamas-Sachen. Die Hamas-Zentrale fand man direkt unterhalb der Zentrale des UNRWA-Gebäudes im Gazastreifen, und zwar inklusive Stromversorgung. Auch die Geiseln sind teilweise in den Kliniken versteckt worden. Ja, außerdem, nachdem man die ganzen Unterlagen gefunden hat in den Computern der Hamas, konnte man herausfinden, oder Israel konnte herausfinden, dass von 12.000 UNRWA-Mitarbeitern im Gazastreifen 2.000 gleichzeitig für die Hamas aktiv waren. Der Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker sagte einmal, die UNRWA ist kein Hilfswerk für die Palästinenser, sondern ein Hilfswerk für Terror. Und es wird durch die Schulbücher, die wir auch finanzieren, der UNRWA, wird Terror verherrlicht und weitergegeben von einer Generation zur anderen. Die Kinder in diesen palästinensischen Gebieten, die haben gar keine Chance, irgendwas anderes mitzukriegen. Die haben richtig Gehirnwäsche vom Kindergarten bis zum Erwachsenenalter. Hier habe ich euch noch ein Foto mitgebracht von der Shani Luke. Ihr kennt vielleicht dieses Bild oder ein ähnliches Bild. Sie war eine der ersten, die als Opfer durch die Medien gingen. Mit mehrfach gebrochenen Beinen ist sie auf so ein Pickup von den Entführern geworfen worden und in den Gazastreifen verschleppt worden. Da war sie vermutlich schon tot. Und ihre Leiche wurde gefunden in einem Gebäude, da stand außen von der UNRWA und da stand außen noch ein Schild dran, finanziert mit deutschen Geldern. Hamas ist bekannt oder war eine der reichsten Terrororganisationen der Welt. Und es hieß dann nach dem 7. Oktober, nachdem klar war, dass die UNRWA da auch so involviert war, dass erstmal kein Geld mehr fließt, und ist aber trotzdem immer weiter geflossen, weil da noch bestehende Gelder geflossen sind und dann ist auch schon wieder neu investiert worden in den Gazastreifen von deutscher Seite aus. Hieß es, man muss da jetzt sogar noch mehr unterstützen finanziell. Und es floss aus verschiedenen Etats, von verschiedenen Töpfen, von verschiedenen Ministerien, gar nicht so leicht zu durchschauen, wie viel Geld da insgesamt in den Gazastreifen während des Krieges geflossen ist aus Deutschland. Aber wir haben hier die Jüdische Rundschau und die haben das mal genau recherchiert, wie viel Geld da tatsächlich geflossen ist, allein während des Krieges fast eine Milliarde Euro aus Deutschland in den Gazastreifen. Und wer hat im Gazastreifen irgendwas zu sagen? Das war natürlich nur die Hamas. Ja, dann gibt es den Hamas-Führer Ismail Haniyeh, der inzwischen verstorben ist. Er hat ein geschätztes Familienvermögen von 2,5 Milliarden US-Dollar. Das ist so unermesslich viel Geld. Das kann man nicht mit Gebrauchtwarenverkauf oder mit einer Dönerbude in Gaza verdienen. Das alles war schon vor dem 7. Oktober bekannt, aber offensichtlich hat sich keiner die Frage stellen wollen, wo kommt dieses ganze riesige Vermögen her. Man hat einfach immer noch gegeben, gegeben und gegeben, und je mehr Geld, umso mehr wird sich das Problem lösen, so nach dem Motto. Ein kleiner Exkurs zur UNO als Wertevermittler wird immer dargestellt. UNO ist der große Wertevermittler. Wir haben da etwa 200 Mitgliedstaaten, davon sind allerdings über 50% keine Demokratien, sondern ganz klar Diktaturen und mehrheitlich israelfeindlich aufgestellt, von ihrer Kultur oder von ihrem religiösen Hintergrund her. Man sieht es auch statistisch, Israel wird häufiger vom Menschenrechtsrat verurteilt als alle anderen Länder zusammen, inklusive Syrien und Nordkorea. Dann ein kleines Quiz. Wer hatte den Vorsitz im Sozialforum des UN-Menschenrechtsrats 2024? Wer traut sich, ein Land zu nennen? Nein, es war nicht Ungarn, es war Iran. Nordkorea hätte auch noch sein können. Ja, es war der Iran. Noch eine Frage. Wer hatte die Leitung der UN-Kommission zur Rechtestellung der Frau? Ich sag's euch, Saudi-Arabien, wo die Frauen nicht mal Auto fahren dürfen. Gut, mehr muss man dazu nicht sagen. Jetzt kommen wir zum Iran. Iran ist der eigentliche Drahtzieher hinter dem ganzen weltweiten Terror. Das Mullah-Regime hat 1979 die Macht übernommen mit der sogenannten Islamischen Revolution. Wie es vorher aussah, sieht man auf den Bildern. Es war ein westliches, modernes Land und ich wünsche es dem Iran, dass sie wieder diese Freiheit erlangen. Ja, wie sieht Deutschlands Iran-Politik aus? Hier sind zwei Bilder von Iranern. Immer wenn wir pro-Israel, pro-jüdische Gemeinschaft Veranstaltungen haben, kommen auch Iraner, um für Israel mit zu demonstrieren, denn im Iran gibt es schon viele israelfreundliche Menschen, die hatten früher gute Beziehungen zum Iran. Deutschlands Iran-Politik, Gratulation zur Machtübernahme zum 40. Jubiläum, hat Steinmeier einen Brief geschrieben, auch im Namen meiner Landsleute hat er gratuliert und das dann später auf Kritik auch noch verteidigt. Genau, können wir die nächste Folie nehmen. EU-Geschäfte mit dem Iran. Es wird da immer von Sanktionen geredet, aber die sind offensichtlich sehr weich, die Sanktionen. Es gibt ein Handelsvolumen der EU-Staaten mit dem Iran in Höhe von 4 Milliarden Euro. Und wer tut sich da besonders hervor? Der größte Handelspartner in der EU ist Deutschland, richtig? Wir hatten sogar 24, im Jahr 24, also nach dem 7. Oktober, wo schon klar war, auch dass der Iran dahinter steckt, hatten wir deutsche Ausfuhren in den Iran, sogar noch ein Plus um 6,3%. Insgesamt haben wir Exporte 2024 gehabt, von 25 habe ich die aktuellen Zahlen noch nicht komplett, 1,3 Milliarden Euro. Aber 25 wird es auch nicht anders sein, das war jetzt die ganzen letzten Jahre so. Wir liefern nicht Hilfsprodukte, sondern wir liefern richtig konkret Maschinen, technische und chemische Erzeugnisse. Also ja, nicht einfach nur Hilfsprodukte. Ja, der Iran exportiert ebenfalls, er ist bekannt für seine Exporte im Bereich von Raketen und Kampfdrohnen. Hier unten auf dem Foto sieht man Waffenfunde von dem iranischen Schiff, das Israel stoppen konnte. Und beliefert werden sämtliche Terrororganisationen von Hisbollah, von Hamas und auch Russland. Gut, mal weitermachen. Ja, problematisch ist auch die Innenpolitik von Deutschland, unsere Förderpolitik. Wir fördern Vereine, Organisationen, also Nichtregierungsorganisationen, die Antisemitismus, die Judenhass verbreiten. Und da ist auch in Verdacht, sind auch verschiedene Projekte im Verdacht, die von Demokratie leben, diesen bekannten Projekt da, gefördert werden. Kommen wir zum dritten Punkt. Was verbindet besonders Christen mit Israel? Ganz einfach, Israel ist Gottes große Liebe. Das lesen wir immer wieder in der Bibel an vielen Stellen. Gott nennt Israel mit sehr vielen Kosenamen. Und ein paar davon habe ich mal mitgebracht. Zum Beispiel mein Augapfel, dann geliebte Ehefrau und erstgeborener Sohn. Lauter solche Dinge sagt Gott über sein Volk, so sehr liebt er sie. Und er sagt auch, es ist ein ewiger Bund, den er schließen wird. Und wenn Gott sagt ewig, dann ist es auch ewig. Ja, Jesus ist Jude. Die Frage, warum sollte mir seine jüdische Identität überhaupt wichtig sein? Ganz einfach, weil sie offensichtlich Gott sehr wichtig ist. Er betont es immer wieder, gleich die Abstammungen zu Beginn im Evangelium, steht ganz klar eben dieser jüdische Stammbaum drinnen, so wichtig ist es, dass es damit anfängt. Und Jesus hat sich auch selber stets legitimiert und definiert als der jüdische Messias. Da heißt zum Beispiel in Lukas 24, und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Damals gab es ja nur das sogenannte Alte Testament. Und da ist alles drinnen, was auf Jesus hinweist. Jesus achtete die Tora. Er war übrigens auch beschnitten am achten Tag, so wie alle gläubigen Juden das sind. Er feierte die jüdischen Feste. Er hat in den Synagogen gelehrt, wurde sogar Rabbi genannt. Und er hat immer wieder die Gültigkeit der Tora betont. Er hat nie gesagt, das ist nichts, sondern er hat gesagt, nicht ein Jota wird davon quasi ungültig werden. Er ist nicht gekommen, um sie aufzulösen, sondern um sie zu erfüllen. Und wenn man ihn so beobachten würde, von heute aus betrachtet, wie er gelebt hat, dann würde man sagen, er war nicht Jude durch Zufall, sondern er war tatsächlich bekennender und praktizierender Jude. Er hat sich nur gegen diese engstirnige, menschliche, gesetzliche Auslegung der Tora geäußert. Ja, und Jesus ist am Ende auch als Jude gestorben, als König der Juden sogar. Und auch das war Gott so wichtig, dass das auf dem Kreuz angebracht war, König der Juden. Und er wird eines Tages auch wiederkommen als Löwe von Juda. Wir haben keinen extra Bund für uns Christen, sondern Paulus beschreibt es sehr deutlich, wir sind eingepfropft an den jüdischen Ölbaum. Er schreibt, wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, also wir nicht Juden, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und an dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und man muss kein Landwirt sein, um zu erkennen, was passiert, wenn man sagt, die Wurzeln sind mir egal, mich interessieren nur die Früchte. Gut. Andersrum betrachtet, was ist ein Jesus ohne jüdische Identität? Er wird zu einem Universalwesen, zu einem Kosmopolit, der unabhängig vom Land Israel ist und im Prinzip die ganze Tora, das ganze Alte Testament überflüssig machen würde. Er ist ein fremdartiger Jesus, der auch von den Juden nicht mehr als Messias erkannt werden könnte. Und das ist auch eine große Schuld, die wir uns als christliche Gemeinschaft in den letzten Jahrhunderten auf uns geladen haben, dass wir da so ein Jesusbild geprägt haben, das im Prinzip gar nicht mehr so sehr jüdisch ist. Ja, mal weiter. Ein Jesus ohne jüdische Identität ist auch immer ein Türöffner, zeigt uns die Geschichte für einen antibiblischen und judenfeindlichen Geist. Je antijüdischer die Gesellschaft ist, desto deutlicher manifestiert sich dieser Geist leider auch in unserer Kirche. Man sieht hier, wenn ihr es erkennen könnt, eine sogenannte Judensau, wie sie es noch an manchen Kirchen in Deutschland gibt, hier Stadtkirche Wittenberg. Das ist also ein Schwein und unten dran, da sind Juden und die säugen an dem Schwein und dann gibt es noch einen Rabbiner, der hinten reinguckt und oben drüber noch ein Name Gottes. Also solch eine Gotteslästerung haben wir immer noch. Geschützte Kulturgüter sind das. Ja. Sehr deutlich hat sich das natürlich manifestiert im Dritten Reich. Ich habe euch hier was mitgebracht, eine Publikation, ein Buch herausgegeben von an der Uni Jena. Die Entjudung des religiösen Lebens als Aufgabe deutscher Theologie und Kirche. Es hat sich damals ein kirchliches Entjudungsinstitut gegründet und das ist nicht von den Nazis gegründet worden, sondern das ging aus der Kirche selbst heraus. Es waren 11 Landeskirchen, die das gegründet haben. Ziel war, den Glauben und die Bibel umzuschreiben, zu korrigieren und judenfrei zu machen, sodass nichts mehr auf Juden hinweist. Ein Volksglaube sollte das sein, passend zur damaligen Nazi-Ideologie, dem Zeitgeist, Modernisierung der Bibel, genau. Und Jesus sollte quasi als arischer Galiläer präsentiert werden. Da kann man schmunzeln, ich sehe viele schmunzeln, aber genau das ist die Folge, wenn man Jesus ohne jüdische Wurzeln hat, dann ist er anpassbar an persönliche Vorlieben und an den Zeitgeist. Wir haben dann den Yoga-Jesus, Jesus ist trans, dann ist Jesus quer, dann haben wir den Spiegel, der festgestellt hat, dass Jesus eigentlich ein Muslim war, was nun wirklich ein Wunder wäre. Papst Franziskus, der betete an einer Krippe mit Palästinensertuch. Und BBC stellte fest, dass Jesus eigentlich ein buddhistischer Mönch war, wobei einige Jahre vorher Kollegen von BBC festgestellt haben, dass es der Black Jesus war in Wahrheit. Also jeder kann sich, wenn man die jüdische Identität Jesu wegnimmt, kann sich jeder seinen eigenen Jesus basteln, entsprechend seiner eigenen Vorlieben. Aber das ist dann eben nicht der wirkliche Jesus. Paulus warnt ausdrücklich die Gemeinde vor solchen falschen Jesusbildern, die von Jesus wegführen. Er sagt, denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, und das waren eben gerade dieser Zeitgeist, Jesus ist ein anderer Jesus. Der richtige Jesus, 1. Johannes 4, kann man nachlesen, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und wer ist Jesus Christus im Fleisch? Im Fleisch, das ist der jüdische Messias. Man muss sagen, ein Jude ist für mich gestorben. Und das ist ein Satz, der in vielen Kirchen irgendwie verloren gegangen ist. Ja, und Gott hat uns auch als Christen einen ganz klaren Auftrag gegeben, können wir nachlesen. Zum einen, er bittet Frieden für Jerusalem. Und wie sollen wir beten? Betet ohne Unterlass, gönnt euch keine Ruhe, heißt es. Und zwar speziell in der Fürbitte an dieser Stelle in Jesaja, in der Fürbitte für Gottes Volk, gönnt euch keine Ruhe. Also einmal im Jahr in Israel Sonntag, Ich weiß nicht, ob er das abdeckt, dieses Gebot. Und es gibt auch dieses sensationelle Versprechen: Ich werde segnen, die dich segnen, wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Das ist wie so ein Blankoscheck, den Gott uns hinlegt und sagt, also so eine Verheißung kenne ich sonst nicht in der Bibel, wo sowas ganz klar drin steht: Wenn du Israel segnest, ja, wenn du segnest, dann kriegst du diesen Segen auch zurück. Und das geht ganz schnell zu sagen: Ich segne Israel im Namen Jesus mit Frieden, oder ich segne Israel im Namen Jesus mit Gesundheit. Das geht sehr schnell, kann man eigentlich in jeden Tag in sein Gebet mit einfügen. Und dann kann man diesen Blankoscheck einlösen. Ja, dann gibt es noch die Botschaft Mordechais an Königin Esther: Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Und das ist ein Satz, da sollten wir uns immer wieder mal als Christen überlegen: Was ist die Herausforderung unserer Zeit? Warum lebe ich vielleicht gerade in dieser Zeit? Was ist meine Aufgabe? Und ich denke, es ist zum einen eben dieser neue Hass auf Juden, wo wir als Christen vielleicht gerade für diese Zeit leben, dass wir da aufstehen. Ein anderes Thema, aber das ist nicht das Thema von heute, ist, dass in Deutschland, allein in Deutschland, jedes Jahr eine Großstadt getötet wird, ungeborene Kinder. Das ist, denke ich mal, die zweite große Herausforderung. Aber es ist ja nicht mein Thema heute. Besondere Verantwortung für deutsche Christen. Für uns ist es eigentlich eine zweite Chance. Wir haben es vor 80 Jahren, überwiegend die Mehrheit der Christen hat es vermasselt, kann man sagen. Wir sind nicht aufgestanden, um uns für Gottes Volk einzusetzen. Und jetzt, ja, dieses Mal kann niemand sagen, er hätte nichts gemerkt von dem Unrecht, das hier wieder den jüdischen Glaubensbrüdern widerfährt. Jetzt kommen wir zur Schuldfrage, und die ist nicht so lang, die ist ganz schnell. Drei Dinge sind sicher. Das erste: Wir leben nicht in einer heilen Welt. Hier auf dem Foto zu sehen sind Überreste eines Hauses, habe ich in Nir Otz, in dem Kibbutz aufgenommen, nach dem Überfall. Zweitens: Es gelingt uns nicht, schuldlos zu bleiben. Zum einen, weil wir eben selber immer wieder schuldig werden, aber auch in dem Kollektiv, in dem wir leben, werden wir einfach immer wieder schuldig. Allein durch die Zahlungen, die an Terror gehen. Ja, und das Dritte: Die Welt endet in maximal 48 Jahren. Zumindest für mich. Wann die Welt tatsächlich untergeht, spielt dann für mich keine Rolle mehr. Und ich habe jetzt sehr großzügig gerechnet. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass ich 100 werde. Wahrscheinlich wird es schon ein bisschen früher sein. Aber die Frage ist: Bis dahin sollte ich geklärt haben, was ist mit meiner Schuld? Denn Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein liebender Gott, aber er ist auch ein gerechter Gott. Und da muss ich die Schuld irgendwie muss ich dieses Schuldproblem bis dahin lösen. Die Geschichte Israels beweist: Gott ist treu, Gott steht zu seinen Zusagen, Gott führt manchmal durch Zerbruch, obwohl er Israel liebt. Und dazu möchte ich euch eine kleine persönliche Geschichte erzählen aus meinem Leben. Meine älteste Tochter Sarah, die kam zur Welt, und da war schon irgendwie klar, irgendwas ist komisch bei ihr. Sie war in der Zeit, aber sie hatte nur das Gewicht eines Frühchens und sie hatte Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Immer hat sie geweint nachts, sie hat Nahrung nicht vertragen. Und ich habe sie viele Nächte dann mit mir im Arm getragen. Dann war sie ein bisschen ruhiger, wenn ich sie getragen habe, und hat sie getröstet. Und in einer dieser Nächte hatte ich sie auch so im Arm, und ich war schon... Ja, ich war sehr müde und war verzweifelt, und ich habe dann dieses Kind angeguckt, und ich war so voller Liebe zu diesem Kind und habe dann zu Gott gesagt: Herr, ich weiß, du liebst dieses Kind, du liebst dieses Kind mehr, als ich es lieben kann, weil es steht in der Bibel, und das glaube ich, aber ich kann es nicht fühlen, ich kann es mir nicht vorstellen, weil wenn ich deine Macht hätte, dann würde ich dieses Kind nicht so leiden lassen, wenn ich es liebe. Gott hat sich in dieser Nacht drauf eingelassen, und er sagte zu mir, es war so ein Reden ins Herz: Wie sehr liebst du deine Tochter? Liebst du sie so sehr, dass du dein Leben für sie geben würdest? Ich gesagt, ja, natürlich. Also jede Mutter würde das wahrscheinlich machen. Ich gesagt, ja, ja, natürlich. Und dann kam die Frage, kannst du dir vorstellen, irgendjemanden auf der Welt so sehr zu lieben, dass du das Leben deiner Tochter für diese Person geben würdest? Ich gesagt, nein, nie. Ich bin richtig zutiefst erschrocken bei der Vorstellung. Niemals würde ich das tun. Und dann sagte Gott zu mir, und ich liebe deine Tochter so sehr, dass ich das Leben meines Sohnes für sie gegeben habe. Und da ist mir als Mutter erstmal bewusst geworden, was das für ein gewaltiger Schmerz für Gott, den Vater, gewesen sein muss, sein Kind leiden zu sehen, leiden zu lassen, sterben zu lassen. Und es muss ihn zerrissen haben vor Schmerz. Und im Judentum, da gibt es die Sitte, wenn einer stirbt, den du sehr liebst, ein nahestehender Mensch, dann zerreißt man sich so die Kleider, reißt man sich ein vor Schmerz. Und als Jesus gestorben ist, da ist der Vorhang im Tempel mitten in zwei gerissen. So zerrissen hat der Schmerz unseren Gott. Und ich konnte das so nachfühlen in dieser Nacht, was das für ein Schmerz sein muss. Und es hatte sich nichts geändert. Meine Tochter ging es immer noch schlecht. Aber ich wusste in dem Moment, einem Gott, der meine Tochter so sehr liebt, dem kann ich vertrauen, auch wenn ich nicht weiß, warum. Aber ich weiß, ich kann diesem Gott absolut vertrauen. Denn Gott weiß, wie es ist, Leid und Tod auszuhalten. Und warum hat Jesus das auf sich genommen? Warum hat Gott es getan? Die Sünde ist wie eine Krankheit. Am besten klickt ihr jetzt gleich die ganze Folie. Sonst, genau. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und es heißt in der Bibel, er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Gott hat diese Schuld, die ich habe, hat er auf sich genommen. Das ist der Grund, warum er ans Kreuz gegangen ist. Und wenn es irgendeine andere Möglichkeit geben würde, Schuld loszuwerden, dann hätte Gott, der Vater, seinem Sohn das nicht zugemutet, sondern dann würde er sagen, dann nimmt diesen anderen Weg, der ist mir lieber. Aber es gibt keinen anderen. Und das, was Jesus getan hat, ist quasi ein Schuldübernahmeangebot. Er sagt, er nimmt dir die Schuld ab und bezahlt für deine Schuld am Kreuz. Ich komme aus einer Anwaltsfamilie, deswegen Schuldübernahme. Und er hat quasi, das ist wie so ein Vertrag, den er euch anbietet. Ja? Ihr vertraut euch ihm an und er nimmt euch die Schuld ab. Und weil ich aus einer Anwaltsfamilie komme, habe ich euch so eine kleine Karteikarte mitgebracht. Da steht ein Hingabegebet drauf, so nennt sich das. Da übergebt ihr also euer Leben und eure Schuld Jesus, wenn ihr das möchtet. Und unten drunter ist Ort, Datum und Unterschrift. Und wenn man dann irgendwann mal Zweifel hat, kann man sich das aus dem Geldbeutel rausholen und nachsehen, ja, ich gehöre zu Jesus und ich will zu Jesus gehören. Das ist so eine kleine Erinnerungsstütze vielleicht. Und Jesus hat diesen Schuldübernahmevertrag bereits unterschrieben mit seinem Blut am Kreuz. Und warum hat er das getan? Weil er dich liebt und weiß, du schaffst es nicht alleine. Amen.